Aloha und herzlich willkommen. Es ist wieder Freitag, es ist wieder Aloha Freitag. Wir reden über die Ironman Weltmeisterschaften auf Hawaii. Es sind an diesem heutigen Freitag noch 43 Tage bis zum 10. Oktober 2026. Ich freue mich auf diesen Tag, den ich hoffentlich auf dem Motorrad verbringen werde. Ich bin Frank Wechsel, der Publisher von Trimark.de und der Zeitschrift Triathlon. Und vor mir sitzt Lars Wiechert, der ganz andere Pläne hat für den 10. Oktober. Hallo Lars.
Ja, ich sitze wahrscheinlich nicht auf dem Motorrad, moin moin, sondern hoffentlich auf dem Fahrrad. Und ich glaube, wenn ich auf dem Motorrad oder im Auto sitze, sind es auf jeden Fall keine guten Anzeichen.
Du wärst ja schon mal fast umgestiegen vom Fahrrad ins Auto, bei deiner ersten Teilnahme war's.
So ist es, ja. Das sind ganz andere Geschichten oder vielleicht Geschichten, die die Insel schreibt. Der Abschnitt, den werden wir heute nicht besprechen, wo ich mich dazu entschieden habe oder eigentlich schon im Auto saß, weil das ist der Radabschnitt, wenn es nach Hawaii hochgeht. Heute werden wir aber ein bisschen später erst über die über den Abschnitt auf dem Queen K sprechen. Aber dazu später.
Ja, ich weiß noch damals, ich glaube, so dein Eindruck, den du hinterlassen hast, war: Das mache ich nie wieder. Warum doch?
Als ich im Ziel war, definitiv, da habe ich wirklich gedacht.
Wir hatten Angst um dich.
Ich glaube beim ersten Mal nicht so viel wie beim zweiten Mal, aber das ist auch eine andere Geschichte. Warum bin ich wiedergekommen? Ich glaube, das hatten wir vergangene Woche auch schon so ein bisschen oder bei der letzten Episode. Es ist so, dass dort ein Flair mitschwingt, der wirklich was Besonderes hat. Also für mich als ehemaliger Leistungssportler, ich fühle mich da wirklich so ein bisschen in die Zeit zurückgesetzt, wo ich wirklich meinen Fokus komplett auf den Sport hatte, mich komplett darauf fokussieren konnte und einfach dieser Flair, man hat ja fast Freizeit sozusagen, ist mit Gleichgesinnten unterwegs und verfolgt da ein Ziel. Das ist so das, was da wirklich mitschwingt. Und so eine Stimmung, die ich sonst bis jetzt noch nirgendwo anders vielleicht so mitbekommen habe. Beim Norseman noch ein bisschen, da vielleicht noch intensiver mit seinem Team und die um einen herum sind. Aber allein dieses, selbst wenn es nicht auf dem Trainingsplan steht und der Coach dann am Ende vielleicht so ein bisschen die Augenbraue zuckt, würde ich mal sagen, wenn auf einmal in der Rennwoche die meisten Schwimmkilometer innerhalb einer Woche überhaupt sind in der Trainingshistorie, weil man jeden Morgen mit seinen Freunden zum Nigmi Beach schlendert, um dort ein paar Fische oder eventuell Delfine zu sehen, ist es einfach schon ein Flair, den man, glaube ich, schwer teilen kann und der da wirklich ganz besonders ist.
Ja, und zu diesem Flair gehört eine ganze Menge, wie auch zum Beispiel die hawaiianische Sprache. Wir wollen ja ein bisschen hawaiianisch sprechen und für mich gibt es ein Wort, das sieht einfach richtig, richtig schön aus, wenn es geschrieben ist. Und dieses Wort ist Humuhumu Nuku Nuku Apu Aa. Du weißt, was es ist.
Ich weiß, was es ist. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass du das jetzt gesagt hast, weil selbst wenn ich das dreimal lese, verhaspel ich mich da immer. Wer das ähnlich schön sagen kann wie du, ist Nils. Der sagt es nämlich häufiger, wenn er seine schönen Videos aus der Wechselzone macht und dort die Kona Edition des Canyon Speedmax trifft oder ausfindig macht. Denn das ist der Name vom,
Fisch,
ne?
Genau, er hört sich auf Deutsch sehr, sehr schön an. Das ist nämlich der Diamant-Picasso-Drückerfisch. Das mit dem Drücker, okay, kann man auch falsch verstehen, aber Diamant und Picasso ist ja durchaus was Schönes. Aber Humu Humu Nuku Nuku Apu Aa, dieses Wort, das muss man sich, ich glaube, das machen wir heute mal als Podcast-Titel, damit es jeder vor Augen hat. Das muss man sich wirklich mal angucken. Dieser Wechsel der Buchstaben, ja, das ist ja, auf Hawaii folgt ja immer, es gibt ja keine zwei Konsonanten hintereinander. Es ist ein Wort, was einfach irgendwie so eine Schwingung mit sich trägt, was richtig, richtig schön ist. Und der Fisch übrigens auch.
Das stimmt. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich ihn sogar schon mal gesehen habe. Das ist ja wirklich so, dass wenn man da beim Dicken Beach ins Wasser springt, gerade so in der Woche, wo noch nicht, oder in den Tagen, wo noch nicht so viel los ist, hat man ja wirklich den Eindruck, als ob man da durch so ein Aquarium schwimmt. Wahrscheinlich war er da schon mal irgendwo unterwegs. So einen gelben Fisch, den sieht man da am häufigsten. Ich hatte da sogar mal geschaut, was so die Fische rein theoretisch kosten würden, wenn man sie sich für ein Aquarium zulegt. Das ist auf jeden Fall nicht so günstig.
Ja. Also, ich finde, der hat irgendwie Charakter, der Fisch, wenn man ihn sieht. Und ich nehme an, dass die allermeisten Zuhörer ihn inzwischen gegoogelt haben, um ihn vor Augen zu haben. Für mich ist das immer so, der wirkt wie so ein südafrikanischer Bandit. Warum? Der hat irgendwie so eine Augenklappe, irgendwie so wie hießen sie hier, die damals von Lucky Luke, die Bösen.
Die
Die
Daltons,
Daltons, ja. Und ist irgendwie eingehüllt in Farben, die mich an die südafrikanische Flagge erinnern. Und der ist auch gar nicht nur auf Hawaii exklusiv unterwegs. Das ist wirklich ein Weltenbummler. Den gibt's auch im Roten Meer. Den gibt's tatsächlich in Südafrika. Den gibt's vor Japan. Ich hoffe nicht, dass er allzu oft als Sushi endet. Und der ist einfach irgendwie wirklich schön, genauso wie das Wort Homo Homo Nuku Nuku Apua.
so ist es.
Wir werden ihn demnächst beim Schwimmen uns anschauen. Ja, aber heute schauen wir uns die Radstrecke an, den ersten Teil. Wir haben ja schon gesprochen über das, was sich vor dem Start abspielt, über das, was sich beim Schwimmen abspielt, was sich dann bei dem Teil der Strecke, den wir Stadtrundfahrt nennen, abspielt. Heute geht es raus. Es geht raus in die Lava und das verbindet sich wunderbar mit unserem großen Partner. Das Team Germany Kona 26 ist ja das Team Germany Kona 26 powered by Ruvi. Und ich kann euch ankündigen, nächste Woche am Donnerstag, sprich, welcher ist das dann? Ist das der dritte müsste es sein, 3. September? Da geht es raus auf den Queen K Highway und zwar bei und mit Ruvi. Um 20 Uhr treffen wir uns zu einem Live-Ride. Es ist offen für alle. Man muss nicht für Kona qualifiziert sein, um diese Erfahrung zu machen. Wir werden ein gutes Stück auf dem Queen K Highway fahren und uns die Radstrecke mal anschauen. Mit Ruvi ist das ja wunderbar möglich. Man fährt durch diese tolle virtuelle Landschaft, die in dem Fall gefilmt wurde, eine halbe Stunde oder ein paar Minuten vor der Spitze des Frauenfeldes im vergangenen Jahr bei der Ironman-Weltmeisterschaft. Da waren ja nur die Frauen am Start. Oder es war eine monogeschlechtliche Weltmeisterschaft. Die Frauen waren am Start und kurz vor dem Führungsfahrzeug fuhr noch eben ein Fahrzeug, das diese Strecke für uns alle gefilmt hat, damit wir sie mit Ruvi abfahren können. Ja, Ruvi.com, da könnt ihr euch registrieren. Ich glaube, es gibt aktuell einen 7-tägigen Proberhythmus. Also wenn ihr euch jetzt registriert, könnt ihr am Donnerstag um 20 Uhr dabei sein. Den Link zum Event, den findet ihr in den kommenden Tagen dann auf trimark.de. Und ich würde mich freuen, damit möglichst vielen von euch die Strecke abradeln zu können. Nicht in dem Tempo, wie Lars es wahrscheinlich tun würde. Lars, du kennst diese Strecke. Es geht raus, Palani Road nochmal hoch und dann sind wir mitten darauf auf dem Queen K Highway. Was bedeutet er für dich?
Ja, Queen K Highway bedeutet eigentlich wirklich raus aus der Stadt Richtung U-Turn. Und es ist wirklich so, man hat es ja schon in der Rennwoche, wo man häufig im Training unterwegs ist, gerade so die ersten Abschnitte muss man schon noch mal ein bisschen aufpassen, gerade wenn so die Straßen von rechts in dem Sinne auf den Queen K kommen, denn dort ist es so, dass es einige Kreuzungen gibt, wo es schon auf jeden Fall noch ordentlich Straßenverkehr ist in der Rennwoche davor. Und damit da kein Unfall passiert, muss man auf jeden Fall immer recht aufpassen. Wenn es jedoch so ist, dass man in den Rennen oder im Rennen dann ist, ist es so, dass man ja die Palani Road hochgefahren ist, dann geht es links weg. Man ist auf dem Queen K Highway und kann noch so ein erstes Stück bergab letztendlich genießen, bevor es sich dann so ja recht zackig bergauf bewegt. Und es ist auch so, dass man im ersten Teil, die ersten 10 Kilometer auf dem Queen K sind auch gleichzeitig die Laufkilometer, die man dann später absolvieren darf. Also das ist auf jeden Fall so, dass man dort eben Richtung Energy Lab oder Abzweig des Energy Labs unterwegs ist. Bis dahin geht es dann auch erstmal bergauf. Auf der linken Seite dann zum Abzweig des Energy Labs ist die Tankstelle, die wahrscheinlich auch fast jeder Triathlet irgendwie mal angesteuert hat, in den letzten Jahren definitiv ausgebaut worden, sodass da ein relativ großes Angebot an Erfrischung ist auf jeden Fall.
Du hast es einmal, dann, während, das war dieses, wo wir eben drüber gesprochen haben, bei deinem ersten Rennen hast du sie, glaube ich, leer getrunken, die Tankstelle, oder?
Ich hätte es gerne gemacht. Ich hätte es gerne gemacht, muss ich sagen. Aber das Gute ist, wenn man eben ins Energy Lab abbiegt, ist da beim Laufen auch immer direkt eine Verpflegungsstation. Ja. Die Verpflegungsstation ist so ein bisschen tückisch, weil man denkt, ach, gefühlt ist ja alle 2 Kilometer eine Verpflegungsstation, aber zu der zieht sich es dann nochmal, weil es wirklich erstmal gut bergauf geht. Und dieser ganze Abschnitt eigentlich von der Palani Road bis zu dem nächsten markanten Punkt, würde ich sagen, oder was heißt markanten Punkt? Es gibt dann immer noch mal eine kleine Shimmering Zone. Das ist in Waikaloa oder wenn man Waikaloa vorbeikommt. Dort ist so, ja, eigentlich so, man kann sagen, eine größere Kreuzung. Dort stehen auch immer noch mal ein paar Personen und feuern an. Ansonsten ist die gesamte Fahrt relativ einsam. Und ich würde sagen, der Abschnitt des Queen Cays geht ungefähr bis Waikui. Das ist dort, wo der Kawai oder die Kawai High Road auf den Queen Cay stößt und man links abbiegt, um noch mal ein kleines bisschen Schwung in der Abfahrt zu nehmen.
Den braucht man, den braucht man.
Genau, ehe es dann nach Havi geht. Und ja, eigentlich dieser ganze Abschnitt sind so grob 52 Kilometer, die man fährt. Insgesamt, Nils hatte das mal gesagt, im Durchschnitt ist dann die Strecke doch irgendwie ziemlich gerade, weil es nämlich das, was hochgeht, geht auch wieder runter, so ja, ungefähr. Aber über die 52 Kilometer hat man insgesamt 36 Meter Höhenzunahme, aber das eben, oder einen Höhenunterschied, die Gesamtanstieg, weiß ich gar nicht genau, wie die ist, aber es sind auf jeden Fall so gut 52 Kilometer, die man sich bis zum Abzweig auf dem Queen Cay bewegt. Ja. Und ja, je nachdem, glaube ich, ob man weiter vorne in der Altersklasse startet oder dann bei den älteren Altersklassen oder bei so, die ganz Jungen sind ja, glaube ich, auch weiter hinten. Ich weiß gar nicht, wie dieses Jahr die Startreihenfolge ist. Ist es eigentlich so, dass man so ein bisschen, je nachdem, wann man über den Queen Cay fährt, eben unterschiedliche Winde hat. Und das merkt man dann teilweise doch deutlich.
Ja, ja. Es ist meistens morgens noch relativ windstill. Der Wind kommt dann auf. Man muss das Ganze ja auch zurück. Und wenn man in vielen Jahren hat man das Szenario, wenn man zu langsam auf dem Hinweg unterwegs ist, dann dreht der Wind in der Mittagszeit, wenn man gerade da um Havi rum navigiert und kommt auf das gleiche Stück, wo man vorher Gegenwind hatte, im Gegenwind zurück. Über die Winde können wir nochmal an anderer Stelle sprechen. Der Highway, der ist, ich frage mich immer, woher, wohin? Der ist die Verbindungsachse zwischen Nord und Süd auf der Insel und es geht dann irgendwann auch ab auf die andere Seite nach Hilo, die regenreichste Stadt der USA mit ja, dem Regierungssitz. Es gibt sogar, also da sitzt der Bürgermeister von Big Island, es gibt sogar Überlegungen, dort einen kompletten neuen Regierungscampus für den gesamten Staat Hawaii zu machen und eben den Regierungssitz aus dem engen Honolulu wegzuziehen in ein extra nur für Regierungszwecke neu gebautes Viertel, was eben komplett auf Administration ausgerichtet ist. Also das sind Überlegungen, die es da gibt, aber irgendwo müssen diese Autos und LKWs herkommen, weil das wissen wir beide, in der Woche ist das kein Zuckerschlecken, da zu radeln. Es gibt zum Glück einen sehr, sehr breiten Radweg inzwischen, aber es ist richtig voll, es ist Autobahn.
Ja, so fühlt es sich auch teilweise an. Also man muss wirklich aufpassen, man bewegt sich ja auf diesem, du hast es jetzt Fahrradweg genannt, ich würde es eher als Standstreifen bezeichnen, ja, der teilweise doch sehr dreckig ist. Deswegen würde ich fast empfehlen, dass wenn man vor Ort ist, auf jeden Fall ein zweites Paar Mäntel mitnimmt, damit, wenn quasi in der Rennwoche oder in der Woche bis dahin der Mantel so etwas kaputt geht, dass man zum Rennen nochmal neue Mäntel raufziehen kann und da eine höhere Pannensicherheit hat.
Ja, ja, lass nicht alle fahren in der Woche noch 500 Kilometer wie du.
Ja, aber dennoch würde ich das sehr empfehlen, weil der Standstreifen im Gegensatz zu Rot wird da nicht viel geputzt,
Ja.
nicht Richtung des Rennens, und so sieht er da teilweise auch aus. Aber man kann sich schon bewegen auf dem Standstreifen, aber es ist ja manchmal schon, wie du sagst, wenn so ein LKW mit ja, gut 100 km/h an einem vorbeizieht und vom Pazifik kommt noch so richtig schön der Wind hoch, dann ist es dann doch teilweise ja ein gutes Bike-Handling gefragt, damit man da wirklich sicher unterwegs ist.
Ja, es ist der Queen K Highway. Wenn wir nochmal so ein bisschen in die Nomenklatur einsteigen dürfen, jetzt können wir ein bisschen Klugscheißer wissen, hier zutage dran. Wir befinden uns auf Big Island oder in Kurzform auch Hawaii. Es heißt offiziell, glaube ich, The Big Island of Hawaii. Das heißt, wir sind auf einer Insel, die eigentlich keinen Eigennamen hat, außer dass sie die große Insel heißt. Wir sind nicht auf Kona. Ja, also das wird oft verwechselt. Wir sind in Kailua Kona, den größten Teil der Woche. Das ist der Ort, in dem das Wort Kona steckt. Und Kona ist die Region, die Küstenregion, die den Ironman zum ersten Teil beherbergt. Kurz vor Kawaihae geht die Küstenregion von Kona, die Kona-Küste, nämlich über in die Kohala-Küste, die sich dann bis Hawi hochzieht. Ja, also das Rennen findet an der Kona, an der Kohala-Küste statt, mit dem Schwerpunktort Kailua auf Big Island. Aber wir sind nicht auf Kona, die Insel heißt nicht Kona. So, jetzt haben wir es mal geklärt.
Sehr gut, sehr gut. Ja.
Ja, also was gibt's noch zu erzählen zum Highway? Tankstellen sind wichtig. Ich habe da mal meine Erfahrung gemacht. Ich bin ja auch das ein oder andere Mal in der Vorrennwoche, wenn ich früh genug angereist bin oder noch davor, die gesamte Radstrecke gefahren. Ich habe es einmal geschafft, mich mit aller Kraft zu der letzten Tankstelle links vor Kailua auf dem Rückweg zu schleppen und eine halbe Stunde da im Schatten zu sitzen mit ganz viel Cola. Ich hätte die letzten 5 Kilometer zum Hotel ohne diesen Stopp nicht geschafft. Ja, und ich bin auch schon von anderen Menschen aus Deutschland gerettet worden, die mich gesehen haben mit fetten Oberschenkelkrämpfen am Straßenrand. Und da hatte ich aber noch einige Kilometer vor mir, aber den Ehrgeiz, das doch irgendwie zu schaffen. Aber das ist schon eine Herausforderung, ja, weil wir haben schon kurz mal drüber gesprochen, die Tage, man redet immer über 26 bis 29 Grad, aber dieser Highway und die umgebende Lava, die speichern die Hitze. Es ist einfach knüppel, knüppel heiß und jeder Wind ist eigentlich keine Erfrischung, sondern ein Föhn.
Absolut. Das muss man einfach so sagen. Man kann ab und an morgens noch darauf hoffen, dass eventuell die Straße so ein bisschen feucht ist, sodass es nach dem Schwimmen vielleicht ja, durchs Spritzwasser auch weiterhin noch etwas kühler auf dem Highway bleibt. Aber spätestens dann, wenn man ja so auf Mitte des Highways ist, Kawaihae liegen lassen hat, da ist es auf jeden Fall so, dass es einfach wirklich drückend wird. Die Sonne knallt runter. Man hat kein bisschen Schatten. Es gibt ja wirklich nicht irgendwie,
Nein, gar nichts.
dass so ein Baum mal so einen kleinen Schatten wirft. Also das ist wirklich überhaupt nicht vorhanden. Von daher sind so diese 26 bis 28 Grad immer sehr trügerisch, und ich würde auch behaupten, dass so die gefühlte Temperatur fast 10 Grad über dem liegt.
Ja.
Aber deshalb auf den Highway auf jeden Fall immer schauen, dass man die Verpflegungsstation mitnimmt. Teilweise, oder die erste liegt sogar so ein bisschen in eher einer schnelleren Passage. Da ruhig einmal runterbremsen. Und ich würde es auf jeden Fall so handhaben: erste Flasche quasi Elektrolyte, die einmal verstaut oder getrunken, und die zweite Flasche dann auf jeden Fall das kalte Wasser, und dann alle quasi Helmöffnung einmal durchgespritzt, den Einteiler nass gemacht, den letzten Schluck, und dann hat man noch Zeit, die Flasche wieder wegzuwerfen. Also wenn es wirklich passt und es nicht zu voll an der Verpflegungsstation ist, dann hat man eigentlich immer die Chance, zwei Flaschen zu greifen. Hängt aber natürlich auch davon ab, wie gut die Helfer und Helferinnen die Flaschen angeben und wie gut ich sie dann auch greife. Aber das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den man auf jeden Fall beachten sollte und mitnimmt.
Ja, wer sich in Frankfurt qualifiziert hat, der kennt ja schon etwas Hitze. Lass uns mal über einen sprechen, der sich in Frankfurt qualifiziert hat. wir knöpfen uns ja in jeder Episode eine Altersklasse vor, die wir genauer betrachten. Es gibt eine Altersklasse, in der steht momentan erst einer. Wir haben immer noch sehr viele Nachzügler und das ist der Aufruf nach außen. Wir kriegen immer Entschuldigung, wir kriegen immer Fragen. Ich habe mich auch qualifiziert, wie kann ich denn und so. Wenn ihr euch auf der Website bewegt, trimac.de/kona26, ihr findet an verschiedenen Stellen den Button, mit dem ihr euch bewerben könnt, wenn ihr denn für Hawaii qualifiziert seid. Also momentan sind es 171, ich habe aber auch schon zwei Absagen verletzungsbedingt, das sind ganz bittere Momente, glaube ich. 171, wir haben ja den Ehrgeiz, noch auf die 200 zu kommen. Also wenn ihr das Ticket für Kona in der Tasche habt und noch nicht Teil des Team Germany Kona 26 seid. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich, es kostet nichts und es ist eine coole Community. Tragt euch da noch ein, wir gucken uns dann einmal euer Ergebnis an und wenn ihr dann halt berechtigt seid und wir das sehen, dann schalten wir euch frei und dann könnt ihr euer Profil ausfüllen und verschiedene Daten angeben und wir haben noch die eine oder andere Überraschung für euch, von der ihr noch nichts ahnt, also stay tuned und macht da mit. Einer, der mitgemacht hat, da kamen wir jetzt auf dem Weg dazu, ist Tyler Smuda, der hat nämlich diese Hitze in Frankfurt erlebt, eine andere Hitze, wir haben alle gemerkt, in Frankfurt und so, es war knüppelheiß, aber nicht so feucht, es ist eine andere Hitze. Tyler Smuda hat sie bewältigt und reist jetzt in der Altersklasse M18 bis 24 an nach Kailua Kona ohne eine Langdistanz im Gepäck, denn Frankfurt war keine.
Frankfurt war keine, war ordentlich verkürzt. Er kann sich in dem Sinne erstmal damit schmücken, sozusagen eine Langdistanz in 5 Stunden 43, 42 absolviert zu haben. Aber ja, wir wissen, oder er weiß es sicherlich auch, dass das ja keine echte Langdistanz war. Könnte natürlich so ein bisschen dazu führen, ja, dass man eventuell Richtung eines Marathons überrascht wird, aber wenn man sich so seine Trainingskilometer anguckt, die er da angegeben hat, mit 2500 Laufkilometern, 10.000 Radkilometern, finde ich, liegt er da schon ziemlich gut, so dass man sich da eigentlich keine Sorgen machen muss, dass er da nicht richtig vorbereitet nach Big Island fährt. Von daher glaube ich schon, dass gerade so, wenn man sich qualifiziert hat, so das gesamte Mindset schon in Richtung des Marathons geht. Ob er ja schon mal so einen Marathon gelaufen ist, weiß ich nicht, aber sicherlich wird er da in der Vorbereitung auch schon mal den einen oder anderen Long Run gemacht haben, wo man vielleicht so in Richtung der 30 Kilometer gekitzelt hat. Von daher ist aber, es auf jeden Fall spannend.
Ja, aber Lars, ohne dir dazu nahe zu treten, du bist zwar Weltmeister, aber er bringt deutlich mehr Triathlon-Erfahrung mit. Der ist zwar erst 18, aber hat mit 4 Jahren schon angefangen.
Ja, das stimmt. Und ich kann es noch nicht mal mehr aufholen, denn er hört auf mit Triathlon inzwischen. Aber ja, es ist auf jeden Fall beeindruckend. Also ich meine, wenn man sich anguckt, die Altersklasse 18 bis 24 ist aktuell wirklich auf den Langdistanzen sehr, sehr stark vertreten. Nicht unbedingt in der Masse, aber wenn es Athleten gibt, die dort schnell sind, ist es einfach so, dass sie auch um den Gesamtsieg mitkämpfen. Mhm. Und das sieht man einfach so an zwei vergangenen Wettkämpfen, zum Beispiel beim Ironman Kopenhagen, was so. Tim Rieder hat dort mit 8:06:03 gewonnen, nicht nur seine Altersklasse, sondern auch Overall Age Group und kommt auch aus der Altersklasse 18 bis 24.
Das ist schon krass, ne?
Ist einfach wirklich eine richtig, richtig harte Ansage. Und was hinzukommt, ist, dass, und das sieht man sehr häufig, dass die ganz Jungen extrem gute Schwimmwerte mitbringen. Also das hat man bei Tim Rieder gesehen, der in Kopenhagen eine 52:44 geschwommen ist. Aber das hat man zum Beispiel auch bei Tyler Smuda gesehen, der insgesamt echt stark unterwegs ist, der sein Schwimmen auch mit 8 von 10 Punkten bewertet. Also da ist es auf jeden Fall so, dass er sich da auch schon echt sehr gut bewertet. Aber man sieht es einfach, dass wirklich die jungen Athleten, die kommen, teilweise extrem stark sind. Jetzt auch gerade am vergangenen Wochenende war der Ironman Tallinn. Da ist Viktor Bertin, ist ein auch 18- bis 24-jähriger Däne, wurde Zweiter overall in 8 Stunden 14:47. Also es sind wirklich einfach Zeiten, die die jungen Athleten da hinlegen, was wirklich beeindruckend ist.
Ist damit der Weg vorgeprägt. Wenn man in dieser jungen Altersklasse im niedrigen 8-Stunden-Bereich finisht, muss man dann Profi werden? Die Frage hast du ja auch häufig genug bekommen. Du hast unter 8 Stunden gefinisht, allerdings im fortgeschrittenen Alter. Du hast dich bewusst gegen das Profitum entschieden. Ich glaube, das sind andere Voraussetzungen, andere Grundlagen, ja?
Komplett andere Voraussetzungen. Also, gefühlt sind ja, oder es sind ja fast 20 Jahre dazwischen. Das muss man schon mal sehen. Und ich würde schon sagen, dass Athleten, die vielleicht nicht durch ein Kadersystem laufen und dann in Richtung der Langdistanz sind, für sich viel trainieren, vielleicht da auch in der Mittel- und auf der Langdistanz dann unterwegs sind und diesen Schritt einfach gehen und dann sehen, dass sie diese Leistungsfähigkeit haben von 8 Stunden bis 8 Stunden 10, 15, würde ich sagen, und dort einfach schon sehen, wo sie mitkämpfen. Dann ist es, glaube ich, schon eine sehr gute Überlegung, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wenn ich diese Leistungsfähigkeit habe, und in dem Alter hat man ja häufig noch ein paar andere oder einen anderen Fokus teilweise, weil man eventuell studiert, nicht unbedingt ein komplettes Familienleben irgendwie aufrechterhalten muss. Von daher glaube ich schon, dass das eine sehr gute Basis dafür sein kann, danach auch zu sagen, okay, wenn ich im Age-Group-Bereich in dem Alter schon so gut bin, dann, wenn ich den Fokus nochmal mehr lege, dann kann ich da im Profibereich das auf jeden Fall schaffen. Hängt dann aber sicherlich auch davon ab, inwiefern man da eventuell Sponsoren zusammenkriegt und sich eben in dem Alter das finanzieren kann.
Ja, ja. Und es gehört das entsprechende Umfeld dazu. Ich habe Tyler interviewt, das war ganz lustig, auf der Expo in Rot. Und ich muss mich gerade richtig erinnern, hat sein Vater die Kamera geführt oder stand sein Vater daneben? Also er ist auf jeden Fall Triathlon sozialisiert und er hat einen ganz prominenten Trainer, den er auch jetzt im Vorfeld noch besuchen darf, um sich auf die Hitze vorzubereiten. Denn Tyler, der ist zwar erst 18 Jahre alt, wird vor dem Rennen noch 19, ist Schüler, aber hat von seinem Schulleiter frei bekommen, um seine Vorbereitung in Phuket in Thailand. Ich glaube, da muss man auch, jetzt waren wir ebenso korrekt, ich glaube, Phuket ist auch die Insel, auf Phuket in Thailand machen zu können. Bei Jürgen Zeck, der dort wohnt und coacht, und das Ganze kommt so zustande, dass er die Erlaubnis von seinem Schulleiter bekommen hat, weil der Schulleiter vor vielen Jahren riesengroßer Jürgen Zeck-Fan war.
Praktisch.
Praktisch.
Ja, es gibt ja so mehr, oder es gibt ja so grob 3 Möglichkeiten, wie man es machen kann, wenn man so die Hitzeanpassung mitnehmen möchte. Das eine ist halt Richtung Asien, Phuket, eben wie du sagst, eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ansonsten auch häufig mitgenommen, dass man in Richtung Woodlands, Texas trainiert und dann von dort aus nach Kona fliegt, oder man wählt die Variante Pain Cave und hat ja da ein bisschen Hitzetraining und Anpassung. Immer eine Frage davon, ja, wahrscheinlich, wie man Ferien bekommt für Tyler, wenn er, ich weiß gar nicht, aus Oberhausen kommt er wahrscheinlich.
Ja, aus dem Ruhrpott, aus Bottrop, glaube ich. Ja.
Genau. Mhm. Da weiß ich gar nicht genau, wie da die Ferien sind, aber ich weiß, bei uns ist es so, dass die Ferien genau mit dem Wochenende vom Ironman Hamburg Ironman Hawaii anfangen. Das heißt, es wäre so, dass man dann ja fast einmal Sommerferien hat. Mit 2 Wochen Herbstferien und 2 Wochen vorher anreisen, hätte man dann 4 Wochen frei, wenn man da so einen Schulleiter hat, der das so unterstützt.
Ja, du hast es gerade erwähnt, das Hitzetraining kann man auch zu Hause simulieren. Wie das geht, das hat unser Partner Ruvi uns erzählt. Das findet ihr in der aktuellen Triathlon 242. Aktuell am Kiosk oder für euch als Abonnenten schon längst im Briefkasten gibt es die Ausgabe mit der großen Hawaii-Vorschau, mit ganz vielen Insights zum Team Germany Kona 26, powered by Ruvi, mit einem großen Interview mit einem Astronauten, der beim Ironman Hawaii starten wird, mit den Favoritenchecks natürlich für die Männer und Frauen, ganz vielen Vorberichten, Streckencheck und so weiter. Also holt euch die, wenn ihr mitreden wollt, und schaut da rein. Da steht nämlich, wie Ruvi das ganze Thema Hitzeakklimatisierung angeht, wie ihr das Indoor simulieren könnt mit Beispieltrainingseinheiten. Den Artikel findet ihr sonst auch auf trimark.de. Und ja, wir wünschen allen jungen Athletinnen und Athleten und besonders Tyler, dessen Interview ihr auch auf unserem YouTube-Kanal findet, ganz viel Glück in der Vorbereitung jetzt auf den Ironman Hawaii. Wir sind noch nicht am Ende der heutigen Episode, aber wir wollen über das Ende der Welt reden. In unserem Touri-Blog.
In unserem Touri-Blog, ja. Man könnte es fast so sagen, dass man über das Ende der Welt spricht. So heißt es da auf jeden Fall, das Ende der Welt auf Big Island. Und zwar kann man das gar nicht so unbedingt richtig finden, aber es ist schon so eine kleine Attraktion, die man da vollziehen kann. Und zwar ist es, wenn man etwas südlich von Kona oder von Kailua Kona ist, dort, ich weiß gar nicht, wie diese Ortschaft heißt, da muss man auf jeden Fall langfahren. Und dann ist es so am Leke Leke Bay, also am Leke Leke Bay ist es ungefähr gelegen. Da gibt es eine richtig schöne Shoreline und die wird End of the World genannt. Und es gibt so einen ganz kleinen Parkplatz dort und die Wanderung kann man auch mit Flipflops meistern. Ich würde vielleicht irgendwie so Badeschuhe anziehen oder so, weil wer Lust dazu hat, wandert ungefähr, ich würde sagen, maximal 5 Minuten vom Parkplatz über ein bisschen Lavawüste Richtung dieser Shoreline und hat da wirklich einen super Ausblick. Und dann ist dort die Felslandschaft so geformt, dass die Wellen immer in diesen Bay reinschlagen und man von oben in den Pazifik springen kann. Ich würde sagen, es sind so vielleicht so 4, 4,5 Meter Sprung, den man sich trauen muss. Je nachdem, wie das Wellental oder der Wellenberg gerade ist, unterscheidet sich das von der Höhe. Und dann muss man so ein bisschen die Sportart wechseln, nämlich vom Schwimmen auf Klettern, weil es gibt keinen direkten Ausstieg. Es gibt so eine etwas flachere Passage direkt an dem Punkt, wo man letztendlich ins Wasser gesprungen ist. Und dann muss man die Küstenfelsen wieder hochklettern. Und das Ganze macht echt Spaß, muss ich sagen. Man muss sich so ein bisschen trauen. Und es liegt halt leicht südlich von Kahalu Keau. Und man biegt rechts vom Ali Drive ab, vom Ali Highway ab und dann gibt es da den Punkt The End of the World. Gibt es sogar mittlerweile bei Google Maps. Also da kann man dann mal schauen, sich das angucken, dahin wandern, die Shoreline genießen und wer den Sprung sich nicht traut und hat einfach wirklich einen wunderbaren Ausblick. Aber ansonsten ist der Sprung ins Meer ein kleines Abenteuer und vielleicht auch was für den Sonntag nach dem Rennen.
Ja, ja. Wo du das erwähnst mit dem Rennen, dieser Parkplatz, den du erwähnt hast, der hat historische Bedeutung. Der hat auch einen Namen in der Triathlon-Geschichte.
Das weiß ich nicht.
Das war nämlich The Pit. In den vielen, vielen ersten Jahren des Ironman Hawaii, als er nach Kailua Kona umgezogen ist, weg aus Honolulu, gab es nämlich noch zwei Wechselzonen. Die erste ist da, wo sie heute immer noch ist, auf dem Pier, und die zweite war fast am Ende vom Ali Drive oder schon über das Ende des Ali Drive hinaus und dann nochmal steile Abfahrt rechts runter in einem Hotelgelände, und von dort ging es dann laufend wieder hoch auf den Ali Drive. Das war schon mal ein dickes Stück Arbeit, und dann ging es runter bis zum End of the World zu The Pit. Da stand ein Planschbecken als Wendepunkt. Das war der erste U-Turn, der erste Wendepunkt der Laufstrecke. Und da haben sich schon die ersten Dramen abgespielt. Das war zumindest damals, ging es am Anfang ganz schön hoch und runter. Also man ist quasi mit dem Rad an dem Ziel vorbeigefahren, den ganzen Ali Drive entlang, und ist dann vom Ali Drive aus oder von der Wechselzone mit The Pit aus den ganzen Ali Drive wieder reingelaufen. Heute läuft man ja Ali Drive nicht ganz so weit raus, wieder rein, und damals ging es dann auch vom Highway direkt ins Energy Lab, nicht diese Schleife noch am Flughafen, da war die Laufstrecke noch ein bisschen anders, und von daher ist das etwas, wo der ein oder andere Dauerstarter durchaus was mit anfangen kann, weil er da schon war, sportlich.
Genau, also wer sonst parken möchte, kann auch einfach bei Google Maps Leke Bruil Ground Monument eingeben, dort wäre der Parkplatz knapp maximal 5 Minuten Lauf, ja. Und dann hat man ein kleines Abenteuer.
Also ein antiker Friedhof.
Ja,
Ja,
so ist es.
hast du das mitbekommen? Die Nachrichten, die waren so ein bisschen gruselig in letzter Zeit. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Es gab Lala, den großen Tropensturm, und es gab noch den einen oder anderen fetten Regen. Und einer dieser Regen, der hat einen alten Friedhof unterspült und Särge freigelegt. Und die Küstenwache, es hieß in der Meldung nur, hat nach Überresten gesucht und die anscheinend auch gefunden, denn man plant inzwischen, wie soll man das nennen? Wiederbeisetzungszeremonien der Dinge, die man da gefunden hat. Also ganz makaber.
Man kann nur hoffen, dass die Zuordnung dann stimmt.
Ja. Ja, wir gehen nochmal in unseren letzten Block hier. Wir haben über das Touristische gesprochen, über das Laufen auf dem Ali-Drive, und da gibt es ein Event, nachdem wir letzte Woche schon über das Hoala-Swim gesprochen haben, ein Event, wo jeder sportlich im Wettkampf sich mit der Wettkampfstrecke auseinandersetzen kann, und zwar den Kona Town Fun Run. Der startet dort, wo die Expo ist, und endet auch da, und ist ein Riesenspektakel.
Ist ein Riesenspektakel, genau. Dieses Jahr am 3. Oktober, das ist der Samstag. Und man muss mindestens 12 Jahre sein, um daran teilzunehmen. Nach oben ist keine Begrenzung, also da kann wirklich jeder mitmachen.
Ich erinnere mich noch an den sehr jungen Frederik Funk, der da mal mitgelaufen ist, weil sein Papa gestartet ist.
Genau, gegen Lionel Sanders und Simon David Müller. Und ja, es ist eigentlich so, ich glaube, viele nehmen es als Fun, einige auch als Run.
Ja, ich denke,
ein kleiner Wettkampf.
Da brauchen wir gar nicht so weit schauen. Unser Chefredakteur Nils Fließhardt, für den ist das der erklärte Jahreshöhepunkt eines jeden Wettkampfjahres, habe ich das Gefühl. Der nimmt das richtig ernst und der leidet richtig. Weil dieser Lauf ist, ja, dieser Lauf ist nicht irgendwie ein flaches Stück Ocean Boulevard in der morgendlichen frischen Luft, sondern es ist heiß und es ist verdammt wellig. Da merkt man einfach, der Ironman Hawaii ist alles andere als ein flaches Rennen.
Richtig, genau. Also es geht nicht über das flache Stück vom Ali Drive, sondern vom Expo-Gelände eben wirklich einmal den Hügel hoch, wieder runter. 2,5 Kilometer in eine Richtung, 2,5 Kilometer in die andere Richtung. Und wenn man um den Sieg mitlaufen möchte, dann muss es häufig eine Zeit um die 16 Minuten sein, weil es sind nämlich teilweise auch Trainer von Profis mit dabei, die eben dort einmal die Schuhe schnüren und ordentlich auf den Asphalt brennen. Und da darf man wirklich gespannt sein, wer dieses Jahr dort mitrennt. Lionel Sanders wird es leider nicht sein. Der hat auch schon mal daran teilgenommen und den Kona Fun Run gewonnen. Also mal schauen, wer sich da nicht die Blöße gibt und ordentlich raced am Samstag. Oder eine Woche vor dem Rennen,
ja.
Das dann wirklich zählt.
Ja, das ist immer, ist schon irgendwo ein Rennen, was auch aus deutscher Sicht, wo die Deutschen immer zu den Favoriten zählen. Du hast es erwähnt, da sind auch nochmal Begleiter dabei. Da sind auch Journalisten dabei, wie Simon Müller, der da vorne mitgemischt hat. Ich finde das sehr sympathisch. Meine absolute Lieblingsgeschichte ist aber, ich meine, ich bin ja seit vielen, vielen Jahren Mitglied im Hawaiian Cycling Club, aber meine Lieblingsgeschichte ist, Lubosch Bilek, zu seiner Zeit, als er Sebastian Kienle trainiert hat, Trainer, ich glaube mit tschechischen Wurzeln, mein Lieblingsspruch ist immer, wenn er so Vergleichen hat, was Profis und was Age-Gruppe gemacht haben, er hat immer gesagt, Profi macht so, normale Population macht so, ja, aber er war auch fast Profi, fast auf Profiniveau, und zwar nicht im Schwimmen, Radfahren oder Laufen, sondern im Tischtennis. Und er hat immer in der Halle neben dem Kona Aquatic Center, wo viele von uns immer schwimmen gehen, hat er um die hawaiianische Tischtennismeisterschaft mitgespielt und war auch immer richtig, richtig gut dabei. Ich kann jetzt nicht aus dem Kopf sagen, ob er es mal gewonnen hat oder so, aber an der Platte war er knallhart dabei.
wenn man sich jetzt dieses Jahr für den Kona Fun Run anmelden will, du hast gerade angesprochen, die Deutschen sind da immer vorne mit dabei, sieht man auch einen Timo Schaffelt auf dem Bild den Torbogen laufen. Also Timo Schaffelt ja auch mittlerweile Profi und mit der stärksten Disziplin des Laufens, da hat er auch schon mal gezeigt, dass er ganz vorne mit dabei sein kann.
Ja, du auch?
Ich bin gemeldet, oder man, genauso wie beim Hoala Swim wurde ich dieses Jahr auch gemeldet für den Kona Fun Run. Ich muss mal gucken, ob ich den Kona Fun Run mitnehme. Ich stand eher die beiden Male, wo ich dabei war, eher an der Seite, habe das genossen und die Athleten angefeuert.
Ich bin da ganz bei dir. Zwei Leute brauchen wir ja, um Nils zu stützen nachher.
So ist es, genau.
Ja, damit wären wir auch durch mit der heutigen Episode des Aloha Friday. Ihr könnt euch gerne bei uns auch melden, wenn ihr Themen habt, hawaiianische Themen. Wir sind voll im Bilde. Wir freuen uns. Wir haben noch ein paar Wochen, wo wir noch über Dinge reden können. Und da machen wir nächste Woche weiter. Und von daher bleibt es uns heute hier nur zu sagen, vielen Dank für alles, fürs Zuhören, für die Treue. Schaut vorbei bei unserem Partner Ruvi und vor allen Dingen nächste Woche Donnerstag um 20 Uhr am 3. September 2026 beim Live Ride auf dem Queen K Highway. Ich freue mich drauf. Mahalo Lars, vielen Dank und
Hallo.
Ein schönes Wochenende euch allen.
Ciao.